Hallo Welt.
Hi Roman. Ja, Corona-Warn-App ist rausgekommen. Wir haben uns darüber unterhalten und zwar hatten wir zum ersten Mal in unserer Podcast-Geschichte einen Gast. Ingo Dachwitz war da von netzpolitik.org. Wir haben uns über die App unterhalten, ob wir sie benutzen, was das theologisch so alles war, was die Kirche machen sollte oder nicht und wie sie funktioniert. Ja, wir hatten Spaß. Ich hoffe, euch macht's auch Spaß.
Ja, viel Spaß.
Ja, wir reden heute über die Corona-App und wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, und zwar den Ingo Dachwitz von Netzpolitik. Hallo Ingo.
Hallo.
Genau, wir sind hier alle zugeschaltet, natürlich Corona-mäßig nur remote. Ich hoffe, das klappt gut mit der Qualität und allem, werdet ihr feststellen. Ingo, wir haben dich ausgewählt, weil du einen Artikel gepostet hattest bei Netzpolitik über die Corona-App, weil die jetzt rauskamen und weil wir dachten, das könnte die Leute interessieren, was da so abgeht, wie das funktioniert und vor allem, ob ihr das irgendwie auch theologisch, na, vielleicht nicht bewerten können, aber was dazu sagen können oder ein paar Gedanken dazu haben.
Ob wir eine christliche Perspektive darauf entwickeln können, ne?
Ja, da bin ich mal gespannt, ob das gelingt in diesem Gespräch. Also ich bin, genau, Journalist, Redakteur bei netzpolitik.org. Für die, die es nicht kennen, netzpolitik.org ist ein unabhängiges Medium für digitale Freiheitsrechte. Und ich bin von Hause aus Kommunikations- und Medienwissenschaftler und seit einigen Jahren eben Redakteur bei netzpolitik.org im Hauptjob und dort mit den Themen digitale Öffentlichkeit und letztendlich allem, was mit Daten zu tun hat, befasst. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten relativ viel über diese Corona-Tracing-App geschrieben und mich damit auseinandergesetzt. Vielleicht auch noch interessant für diesen Podcast, ich habe auch einen christlichen Hintergrund. Ich war lange Zeit in der evangelischen Jugend aktiv und habe darüber die junge Generation einige Jahre in der EKD-Synode vertreten dürfen als Jugenddelegierter und war da unter anderem daran beteiligt, dass sozusagen das Thema Digitalisierung, der digitale Wandel auch auf die kirchliche Agenda gesetzt wird. Das waren einige interessante Debatten, die wir da hatten. Inzwischen sind ja die Kirchen auch unterwegs. Was mir allerdings immer noch tatsächlich fehlt an vielen Stellen, ist die theologische Deutung und die Auseinandersetzung der TheologInnen mit diesem Riesenphänomen digitalem Wandel. Deshalb finde ich es erstmal spannend, dass es euren Podcast gibt, und deshalb finde ich es auch spannend, dass ihr heute über die Corona-Warn-App sprechen wollt.
Ja, klingt doch so, als wärst du der richtige Kandidat für das Thema. Wir fanden es auch spannend. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Also vielleicht können wir ja starten. Da bist du, Ingo, wahrscheinlich am besten qualifiziert, dass du uns mal kurz mit reinnimmst, um was es da geht und wie das klappt. Also wie die App funktioniert. Und dann schauen wir uns die mal technisch an und dann hoffentlich auch theologisch.
Ja, bevor wir auf die App schauen, würde ich sagen, erst nochmal einen Schritt zurückgehen. Der Zweck der App ist Kontaktverfolgung, sogenanntes Contact Tracing, um COVID-19-Infizierte aufspüren zu können. Und das macht man eigentlich ganz unabhängig von der App schon lange bei Pandemien, nur eben händisch, dass man Menschen aufspürt, die positiv getestet wurden, dass man versucht nachzuverfolgen, wen haben die getroffen, um zu verhindern, dass die Pandemie sich weiter ausbreitet. Das ist letztendlich das Ziel, die weitere Verbreitung der Pandemie oder die Einschränkung der Pandemie. Denn bei Corona ist eine der Herausforderungen, eine der vielen Herausforderungen, die es gibt mit Corona, ist, dass man schon infektiös ist, bevor man überhaupt Symptome zeigt. Also das heißt, es funktioniert nicht, dass man einfach die Leute, die irgendwie husten, krank sind, die selbst merken, dass sie Corona haben, dass die dann sich in Quarantäne begeben und dann erst anfangen, keine Leute mehr zu treffen, sondern man muss eigentlich einen Schritt davor kommen, damit die Pandemie wirklich eingedämmt werden kann, und deshalb eben diese Kontaktverfolgung, dass man Leute, die mit positiv getesteten, mit Infizierten in Kontakt waren, dass man die aufspürt, denen Bescheid sagt, sie warnt, denen sagt, übrigens Leute, ihr müsstet euch mal testen lassen und eventuell auch in Quarantäne begeben, damit ihr nicht auch noch weitere Leute ansteckt. Und das wird händisch gemacht, da sitzen Mitarbeiter in Gesundheitsämtern und telefonieren die Kontakte von Leuten ab, die positiv getestet wurden. Und da soll diese App jetzt eine unterstützende Maßnahme sein.
Ja. Wobei mir scheint, du hast immer von Kontaktverfolgung gesprochen, Das ändert sich ja mit der App ja eigentlich genau umgekehrt, weil jetzt die Leute nicht verfolgt werden oder aufgesucht oder überhaupt gesucht, sondern sich ja selbst melden müssen, oder?
Also die App macht es schon. Die App ist schon dafür gedacht, dass sie mitschneidet, wo gab es Begegnungen, eben sogenannte Risikobegegnungen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Ja, ne? Also da wird ja eben auch nicht jede Begegnung erfasst. Die App führt letztendlich, ist so eine Art schon ein digitales Kontakttagebuch. Bloß, dass man jetzt Verfolgung klingt so, als würde man da irgendwie speichern, mit welchen Personen man sich getroffen hat. Eben. Das ist eben. Ja eben nicht der Punkt, sondern nach langer Debatte und mehreren unterschiedlichen Szenarien, die in der Debatte waren, ist es jetzt eine Variante der App geworden, bei der das Pseudonym stattfindet. Das heißt, es ist zwar eine Art Kontakttagebuch, aber da werden nicht Personen, Namen oder sonstiges gespeichert, sondern einfach nur pseudonyme Kennungen, die regelmäßig wechseln.
Das ist ja auch quasi der Unterschied, oder? Also ich meine, wir sind ja relativ spät, jetzt verglichen mit zum Beispiel China. Die hatten ja so eine App relativ schnell. Und dann haben ja wir hier uns im Westen natürlich gedacht, ja, passt das irgendwie zu den Freiheitsrechten und so, und kann man das eventuell auch auf eine Weise machen, die halt auch hier akzeptiert wird oder kompatibel ist und so weiter. Und ja, das ist doch so ein bisschen der Clou, oder?
Das stimmt, wobei man in der Debatte ging so einiges durcheinander. Ich glaube, in China haben sie gar keine Contact Tracing App in dem Sinne, oder zumindest nicht in der Form, wie wir sie haben. In China weist man über die App seinen Gesundheitszustand ja nach. Und auch die viele der südostasiatischen Länder, die immer als Vorbild eigentlich in der Debatte genommen wurden, Südkorea beispielsweise, Singapur, haben eigentlich auch andere Systeme. Da ist beispielsweise, wird auf Basis von Telefon-Metadaten geguckt, wer sich wo aufgehalten hat, oder da werden öffentliche Karten angelegt. Wo Leute mit Infektionen waren. Ich glaube tatsächlich, Contact Tracing Apps in diesem Sinne gibt es bislang noch nicht besonders viele. Und auf jeden Fall keine, die der Gestalt auf die Achtung der Privatsphäre und Wert legt, weil es eben in Deutschland diese lange Debatte darum gab, wie es mit den Freiheitsrechten ist. Bevor wir über die sprechen, vielleicht nochmal eben, um die Funktionalität der App abzuschließen. Sie speichert eben Pseudonyme von Begegnungen ab, aber nicht von allen Leuten, die man getroffen hat, also nicht von allen Leuten, mit denen man in der Bahn gesessen hat, mal eben kurz, oder an denen man vorbeigelaufen ist, sondern man muss eben so einen bestimmten Risikowert erfüllen. Das heißt, man muss sich für eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Radius der Person aufhalten, damit die Kontaktschlüssel ausgetauscht werden. Also 15 Minuten ist da die aktuelle Einstellung, und ich glaube 1,5 oder 2 Meter, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, muss man dran sein. Und technisch funktioniert das über Bluetooth. Ne? Genau, ja. Technisch funktioniert es über Bluetooth.
Jetzt hätte ich doch noch eine Frage zur Konkretisierung. Also wenn du jetzt den Vergleich auch mit China machst oder in Südkorea, ist das in Deutschland jetzt schon ein Unterschied, dass das ganze Senden der Information, also sozusagen das Freigeben, ich bin jetzt Infizierter, in die Freiheit, in die Eigenverantwortung des Einzelnen gelegt wird, oder bestimmt darüber schon weiterhin die Regierung? Also sagen wir mal, ich habe jetzt eine Krankheit gehabt und dann gehe ich zum Arzt, positiv getestet, dann geht die Kaskade los, wie auch immer das aussieht. Verhängt dann die Regierung sozusagen über mein Handy irgendwie die Macht und sagt, naja, jetzt werden wir alle kontaktieren, mit denen du begegnet bist?
Nee, das Modell dieser Contact Tracing App oder eben Corona Warn App, wie sie ja in Deutschland heißt, von der Telekom, von SAP, dem Robert-Koch-Institut entwickelt, in Zusammenarbeit mit einigen Fraunhofer-Instituten, die setzt auf Freiwilligkeit. Das ist sozusagen die politische Entscheidung dahinter gewesen. Das heißt, es gibt keine Verpflichtung, jemanden zu benachrichtigen oder die Menschen zu benachrichtigen, aber es wird natürlich nahegelegt. Das heißt, wenn du vom Arzt oder vom Gesundheitsamt den positiven oder vom Labor das positive Testergebnis bekommst, dann bekommst du damit einen QR-Code oder sollst du zumindest damit einen QR-Code ausgehändigt bekommen, der es dir dann ermöglicht, eben über die App die Warnung an die Risikokontakte auszusenden, aber da gibt es keine Verpflichtung zu. Sowieso ist der Einsatz und das Umfeld dieser App sehr wenig geregelt. Das ist auch eine der politischen Debatten, die es weiterhin noch gibt, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, ob es nicht eigentlich auch eine gesetzliche Grundlage dafür bräuchte, die beispielsweise regelt, was passiert, wenn ich informiert wurde über die App, dass ich einen Risikokontakt hatte, muss ich dann weiter zur Arbeit oder kann ich dann freinehmen oder und so weiter. Also solche Sachen sind nicht geregelt in Deutschland.
Und muss man das beweisen, ne? Oder kann ich einfach sagen, hey, meine App, sorry Chef, meine App hat rot gesagt heute. Ich bleib da mal daheim.
Also es könnte jedenfalls auch, ja, natürlich, also eigentlich soll auch niemand dazu gezwungen werden oder soll es auch keinen Druck geben, dass man irgendwie nachweist, dass man jemandem die Daten aus der App zeigt und dann quasi so eine Art Pseudo-Gesundheitsnachweis hat, weil es wäre ja ein Pseudo-Gesundheitsnachweis, weil es nicht bedeutet, dass man auf jeden Fall nicht Covid-19 hat, nur weil man keine Risikokontakte hatte. Genau, da könnte es so einen impliziten Druck geben auf jeden Fall.
Gibt es denn auch eine Debatte dazu, ob das gesetzlich verpflichtet werden soll, die App zu installieren? Oder ist das eigentlich schon ausgeschlossen?
Das haben jedenfalls alle politisch verantwortlichen Akteurinnen und Akteure vom Gesundheitsminister bis zur Bundeskanzlerin, selbst der Innenminister, immer ausgeschlossen. Also damit würde ich nicht rechnen. Es wäre auch ein krasses, wäre einfach ein krasser Vertrauensbruch, wenn dann doch irgendwann die Verpflichtung kommt. Die Freiwilligkeit ist immer ein großes Thema in der Debatte gewesen. Und damit die App weit verbreitet ist, ist auch ein großes Thema eigentlich gewesen, müssen die Leute der Anwendung vertrauen, müssen der Dateninfrastruktur dahinter vertrauen und müssen auch eben den politischen Versprechen, die drumherum gemacht wurden, vertrauen. Deshalb würde ich es für unwahrscheinlich halten. Man soll nie sagen, ich würde es für unwahrscheinlich halten und für sehr dumm, wenn plötzlich ein Zwang zur App kommt.
Ja, weil das Vertrauen ist doch ein gutes Stichwort, ne? Also wenn man jetzt nochmal zurück zur Technik kommt, da war ja auch quasi die Frage, wie kann man dieses Vertrauen auch technisch aufbauen? Und da gab es ja am Anfang zwei verschiedene Standards, die so diskutiert wurden. Eine, die eben dezentral war und eine zentral, also eine, die halt diese Informationen auf meinem Handy, auf meinem Gerät, dem ich vielleicht eher vertraue, speichert, und einer, die es an einen Server der Regierung schickt. Ich glaube, Frankreich fährt die Server-Variante. Und da hat man sich ja dann nach einigem Hin und Her dann doch für die dezentrale Variante entschieden. Also das habe ich dann recht überrascht, positiv überrascht wahrgenommen. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass die Regierung da dann doch so viel, ich nenne es mal böse, Verständnis hat, ja. Warst du da mit drin? Hast du das beobachtet, wie das damals lief oder was da den Ausschlag gegeben hat? Ich glaube, ich kann mich an ein Interview mit Spahn erinnern, der dann irgendwie sagte, ja, okay, die Nerds haben vielleicht doch recht, lass mal richtig machen.
Es gibt jedenfalls ich kenne mehrere Leute und Gruppen, die das für sich ans Revier heften, dass sie die Debatte gedreht hätten. Das ist wahrscheinlich sehr viele Faktoren, aber vielleicht nochmal eben kurz erklärt, was ist der Unterschied zwischen den beiden Varianten? Auch in der zentralen Variante, die du eben kurz beschrieben hast, wäre es so, dass die Daten pseudonym, also dass pseudonyme Schlüssel ausgetauscht worden wären, aber da wäre es eben, die Daten wären auf einem zentralen Server beim Robert-Koch-Institut gelagert und abgeglichen geworden, dann hätten die da auch noch Forschung mitmachen können, hätten gucken können, okay, welche Kontaktnetzwerke hatten eigentlich die Leute, die infiziert sind. Genau, das war so ein bisschen der Hintergrund, warum die Bundesregierung gerne dieses Modell eigentlich wollte. Genau, und am Ende ist es eben, nach langer und auch sehr intensiv geführter Debatte, ist es dann eben diese dezentrale Variante geworden, bei der über einen zentralen Server nur noch die Schlüssel weiterverteilt werden. Natürlich, da brauchst du eine zentrale Instanz, aber eben nicht die Schlüssel zentral gespeichert werden und eben das Matching, also das Auflösen, habe ich jemanden getroffen, der infiziert war, findet dann eben dezentral auf den Telefonen statt, sodass es eben keine zentrale Instanz gibt, die auch im Zweifelsfall die Pseudonyme auflösen kann. Es gab in der Debatte
Es ist hier aber trotzdem noch weiterhin wir haben eigentlich nur das Wort im gewissen Sinne des Robert-Koch-Instituts und der Regierung, dass sie es nicht speichern. Es ist nicht technisch ausgeschlossen, oder?
Doch. In der aktuellen Variante ist es technisch ausgeschlossen. Man könnte sie vielleicht auch zwischenspeichern, aber man könnte eben nicht die Auflösung vornehmen, weil es eben technisch tatsächlich so gelöst ist vom Verschlüsselungsstandard, dass es nur auf den Geräten wieder entschlüsselt werden kann.
Ah, okay. Ja, und das Besondere, Und das Besondere hierbei ist ja, dass es, also einmal das Dezentrale versus Zentrale, das war eine Debatte. Und das Zweite ist ja, dass man zum Vertrauen schaffen Open-Source-Apps, die App Open-Source gemacht hat. Das heißt, jeder, der das möchte oder technisch sich dazu traut, kann sozusagen sich den Quellcode angucken und weiß dann auch, was diese App eben macht. Also jeder Programmierer kann sich diese Zeilen angucken, in denen das programmiert ist und weiß, ah, so funktioniert die App, so macht die das und das macht sie eben auch nicht. Also das ist natürlich, glaube ich, auch, wir hatten das ja schon mal hier in unserer Folge über Open Source, das ist ja eigentlich was in politisch auch oft zu kurz gekommen ist, dass eben nicht gerade auch öffentliche Gelder für eben auch offene, quelloffene Software verwendet wurde. Aber hier haben sie es jetzt tatsächlich gemacht. Also das hat mich auch positiv überrascht, also dass sie das dann wirklich durchgezogen haben. Insbesondere, weil auch SAP und die Telekom jetzt nicht gerade Firmen sind, die man mit der Open-Source-Community oder mit dieser Software verbindet. Also das hat mich auch überrascht, dass sie das dann doch hinbekommen haben und auch durchgezogen haben und ja, qualitativ anscheinend auch nicht so schlecht war.
Und das ist sicherlich eines der Ergebnisse dieser Debatte, dieser langen, weil am Anfang hatte die Bundesregierung sich ziemlich eine ganz recht lange festgelegt auf eben diesen zentralen Standard, der in Deutschland und ja vor allen Dingen in Deutschland vorangetrieben wurde von so einem losen Konsortium um einen Unternehmer herum, der auch im Digitalrat der Bundesregierung sitzt, also der einen guten Draht ins Kanzleramt hat. Der hatte die Initiative ergriffen relativ schnell und hat gesagt, okay, wir entwickeln eine datenschutzfreundliche App, wollte aber eben diese dezentrale Variante durchsetzen. Dann gab es relativ, ja, viel Einbringen von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Natürlich nicht von den Kirchen, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Die haben, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt jemals was gesagt haben in dieser Debatte oder es überhaupt wahrgenommen haben, dass es sie gibt. Aber vom Chaos Computer Club über das Forum der Informatikerin für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, netzpolitische Vereine, also parteinahe netzpolitische Vereine wie D64 und LOAD, also SPD und FDP, parteinahe Netzvereine und so weiter, digitale Gesellschaft, gab es ja relativ viel Mitwirken und offene Briefe, Standards, die formuliert wurden, Datenschutzfolgenabschätzungen, die formuliert wurden. Also eine sehr aktive Zivilgesellschaft an der Stelle, die dann die Debatte mitgeprägt hat. Am Ende muss man sagen, dass es der dezentrale Standard geworden ist, liegt mindestens genauso an diesem starken Eingreifen der Zivilgesellschaft. Wahrscheinlich sogar noch deutlich stärker daran, dass Apple und Google einen Standard festgelegt haben, wie das Contact Tracing, sozusagen eine Schnittstelle bereitgestellt haben, wie Contact Tracing auf den Smartphones funktioniert. Das sind ja eben die beiden dominanten Betriebssysteme oder Betriebssystemhersteller für Smartphones. Und die haben dann auch technisch festgelegt, dass eben keine zentrale Speicherung möglich ist, sodass die Bundesregierung in Kombination dieser beiden Faktoren und vielleicht noch einiger anderer Faktoren dann umgeschwenkt ist, genau.
Genau, das ist aber auch ein Punkt, der mir in der Debatte jetzt noch zu kurz kommt. Also man hört quasi Lob von vielen Seiten, aber also erstens mal muss man ja sagen, vielleicht haben eben zwei amerikanische Privatunternehmen die Regierung dazu gezwungen, manche Dinge so umzusetzen, wie es jetzt vielleicht gut ist. Und das Zweite ist, die Standards waren zwar super, also ich habe die White Paper gelesen, die klingen wirklich gut, aber an ein Punkt, der mir immer zu kurz kommt in der Debatte, ist jetzt, ich war sehr enttäuscht, als ich dann versucht habe, auf einem Android-Gerät diese App zu installieren. Und zwar hat Google sich nämlich entschieden, und das ist wieder eine Entscheidung von Google, von einem Privatunternehmen in den USA, in denen die niemand daran hindern kann auch. Die haben quasi diese Berechtigung, dieses Contract Tracing über Bluetooth zu machen, das haben die mit der Standortberechtigung verknüpft. Also man muss ja, wenn man einen Standort anmacht, erkennt ja jeder, hat man so ein kleines Icon, wo man draufklickt und dann können Apps den Standort abrufen. Und das muss sozusagen die ganze Zeit aktiviert sein, wenn man diese App nutzen möchte. Und die App selber ist Open Source, das heißt, wir wissen, die Corona-App nutzt diese anderen Standortdaten nicht. Also wir müssen keine Angst haben, dass wir durch die Corona-App überwacht werden. Was mir aber immer zu kurz kommt, und das ist auch der Grund, warum ich persönlich das nicht anschalten möchte, dass jede andere App, inklusive Google, natürlich auf meine Standortdaten dann die ganze Zeit zugreifen kann, weil ich es ja immer aktiviert haben muss. Und man kann zwar darauf vertrauen, man kann ja bei Google in den Einstellungen irgendwo tief versteckt das Pausieren, nennen sie es, ne, dass jeder Standort an Google geschickt wird und man kann dann sehr erschreckend wenn man das Leuten zeigt, sind die manchmal sehr erschreckt. Also man kann irgendwo bei den Google-Kontoeinstellungen mal so anzeigen, wo man so gewesen ist. Mhm. Und das weiß Google ziemlich genau, wenn man das die ganze Zeit anhat. Oder auch so Dinge wie, ich kenne Leute, die benutzen zum Beispiel Instagram und manchmal benutzen sie dann diesen Standort-Feature. Ne, also wollen irgendwie ein Bild oder was auch immer machen oder sagen, wo sie waren und machen dann den Standort an, öffnen Instagram, sagen, okay, Instagram, darfst mal wissen, wo ich bin. Und danach schalten sie den Standort wieder aus und Instagram weiß es halt nicht mehr. Und man bekommt sozusagen Probleme nicht mit der Corona-Warn-App, aber das betrifft jetzt nur Android, also Apple hat das ein bisschen besser gemacht. Aber das ist für mich so ein echt großer Fail. Also im Prinzip hat Google für mich zumindest die Android-Variante da wieder ziemlich versaut. Ja. Hast du da was mitbekommen? Also war das mal irgendwie Thema irgendwo?
Im Vorfeld nicht, aber tatsächlich jetzt seit dem Launch der App gab es da auch eine Debatte drum oder haben sich relativ viele Leute darüber beschwert. Tatsächlich ist es, muss man dazu sagen, dass Google es jetzt nicht jüngst erst eingestellt hat, sondern das war schon immer so. Man kann auf Android, da gilt Bluetooth sozusagen als Location-Dienst und das ist immer gekoppelt an die GPS-Daten. Das macht es natürlich an das GPS oder an die Location-Daten. Das macht es natürlich nicht besser, aber das ist auch schon vorher so gewesen.
Nicht bei allen. Also man kann ja zum Beispiel so mit deiner Bluetooth-Box kannst du dich auch so verbinden, aber bestimmte Funktionen der bestimmte Bluetooth-Funktionen sind daran gekoppelt, ja.
Und ich meine, man könnte es auch, man kann danach, ich habe leider kein Android-Telefon, aber man könnte danach, nach der Installation, es ausschalten, den Ortungsdienst, oder hört dann die App auf zu arbeiten? Ich glaube nicht, genau, oder?
Die hört auf.
Also ich glaube in der aktuellen Version meldet sie das nicht. Also man kann vielleicht denken, man wird noch weiter getraced, aber sie kann es dann de facto nicht mehr tun, nach meinem Kenntnisstand.
Ah, genau. Man müsste sich in die Einstellung reingraben und es für die anderen Apps jeweils ausschalten.
Genau, das macht natürlich kein Nicht-Nerd, ne? Ja.
Wobei, ja, viele werden es nicht machen, aber es ist auch machbar. Also klar, wer hätte es anders? Ich will ja die Leute nicht immer zu leicht aus der Verantwortung entlassen, zu wissen, wo man die App wo man unterschiedliche Berechtigungen für Apps auf seinem Smartphone einstellt. Das sollte zum Einmaleins gehören dessen, was man mit seinem Smartphone macht. Ja.
Das ist leider nicht so.
Wir kommen ja so ein bisschen langsam auch in die unbeabsichtigten, vielleicht auch in die negativen Folgen dieser App. Vielleicht können wir das ja noch vertiefen. Also vielleicht können wir damit anfangen, wie das mit der Barrierefreiheit überhaupt ist. Meine Mutter ist jetzt schon älteres Kaliber. Mit Handy hat sie es nicht so. Wie ist das mit älteren Menschen? Kommen die da jetzt, gibt es da Initiativen, gibt es da irgendwie Hilfestellungen, wie ältere Menschen oder auch Jugendliche, also die einfach minderjährig sind und vielleicht noch nicht so ganz fit mit dem Handy sind, damit agieren können.
Das ist eher andersrum.
Ja, ich meine schon tatsächlich sehr, sehr kleine Kinder, die dann irgendwie vielleicht ein Handy bekommen zum Anrufen von Mama und Papa und sowas.
So in der Kita irgendwo.
Kita ist vielleicht zu früh, aber klar. Also überhaupt... Minderjährige plus Ältere. Gibt es dafür Beratungsstellen oder irgendwie Aufklärungsangebote?
Es gibt eine Hotline, das lässt die Telekom sich teuer bezahlen, die man 24 Stunden am Tag anrufen kann, um Fragen zu klären oder sich unterstützen zu lassen bei der Installation. Ansonsten finde ich, funktioniert die App schon relativ simpel, wenn man sie erstmal installiert und die ersten sozusagen an den Start gebracht hat, sollte sie ohne Probleme laufen, ohne dass man irgendwas damit machen muss. Das Interface finde ich an der Stelle schon relativ einfach. Ich glaube, die größte Barriere gibt es eigentlich für die Leute, die gar kein Smartphone haben oder ältere Smartphones haben, wenn wir über Inklusion sprechen.
Also ich hörte aber auch aus meinem Umfeld, dass es erst ab einer bestimmten Android-Version überhaupt läuft zum Beispiel.
Und genau,
wenn du
ein
altes Handy hast, dann ist es vorbei. Also
genau,
das kann es auch nicht sein, oder?
Im besten Fall nicht. Gleichzeitig ist natürlich die Herausforderung, dass du für unterschiedliche Betriebssysteme unterschiedliche Versionen der App auch erstellen musst. Und das ist einfach Arbeit und Aufwand. Und die Argumentation jetzt von Seiten der Bundesregierung an der Stelle ist, es ging jetzt erstmal darum, eine App an den Start zu bringen, die gut funktioniert, datenschutzfreundlich ist und die ein Großteil der Leute benutzen kann. Und dann kann man sukzessive schauen, dass man andere, ältere Versionen beispielsweise mit ins Boot holt.
Aber das gibt es jedenfalls, das Denken, und man entwickelt das weiter.
Das will ich jedenfalls hoffen. Ich kann ja, will sozusagen, man muss immer aufpassen, deshalb, wenn man über diese App spricht, dass man auch nicht Dinge verspricht oder die man selber gar nicht, die man selber gar nicht einhalten kann oder die außerhalb der eigenen Hände sind. Deshalb würde ich jetzt auch keine grundsätzliche Empfehlung oder sowas für diese App aussprechen. Ich kann sondern nur auf einer persönlichen Ebene eigentlich argumentieren. Ja. Genau, es bleibt aber so, ja, dass viele Leute auch kein Smartphone haben und also auch gerade Ältere. Und dafür gibt es, glaube ich, noch keine Lösung. Also ich habe in Schleswig-Holstein entwickelt die Landesregierung eine Lösung mit Tracing-Armbändern, die nur für diesen Zweck hergestellt sind und die dann irgendwie kostengünstig auch an Menschen vergeben werden können, die kein Smartphone haben oder nur ältere Smartphones haben.
Ja, aber das sind doch schon schöne Ansätze, die es da gibt, ja.
Gut. Ja, aber ich glaube, es gibt ja insgesamt diese sozialen und auch finanziellen Probleme. Ne? Nicht jeder hat ein Smartphone, nicht jeder hat ein aktuelles Smartphone oder auch sprachliche Barrieren. Ne? Also das gibt, glaube ich, jetzt momentan nur in Englisch und Deutsch, was ist aber mit vielen Leuten, die halt kein Englisch und kein Deutsch sprechen. Aber vielleicht können wir ja nochmal so ein bisschen auf die theologischen Sachen kommen, weil das ist ja eigentlich das, was sozusagen jetzt der Clou sein sollte auch von unserem Podcast. Wir haben es jetzt technisch so einmal durchgegangen, Probleme und was auch gut gemacht wurde. Aber ja, was gibt es denn da so für theologische Überlegungen? Also mir fällt da jetzt irgendwie sowas mit Nächstenliebe ein oder so. Aber Roman, hast du da vielleicht irgendwie eine Idee? Oder?
Also das mit der Nächstenliebe, vielleicht meinen wir dasselbe. Es sieht ja so aus, als ob die Nutzung dieser App stark darauf, also A, auf die Eigenverantwortung Wert legt. Und das ist ein sehr demokratisches Prinzip, dass mir das Angebot gestellt wird, andere zu schützen. Es liegt in meinen Händen, das zu melden. Das heißt, wesentliche Werte sind hier ja das sowas wie Gemeinschaftssinn und das Gemeinwohl. Will ich dafür in Verantwortung treten? Das wird, vielleicht sollte das nochmal stärker auch kommuniziert werden. Vielleicht geht das auch manchmal in Debatten oder auch in der Werbung für die App unter, dass es im Wesentlichen darum geht, andere zu schützen. Aber so scheint doch auch die Funktion zu sein. Ich bin freigestellt, das zu melden, damit andere eben bewahrt werden. Und das hat, also da würde ich so die Nächstenliebe einordnen. Mhm. Meinst du das auch, Chris? Oder?
Ich bin da noch recht unbefleckt. Also es ging jetzt darum, erstmal so ein paar Angriffspunkte zu finden, wo man da rangehen kann. Also man kann natürlich plump sagen, soll ein guter Christ das nutzen, ja oder nein? Also ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber was sind auch die Ansprüche, die da mit einhergehen. Also Ingo, du hast das ja vorhin mal kurz angesprochen. Es klang so, als hättest du dir zum Beispiel gewünscht, dass im Vorfeld die Kirche auch ihren Einfluss, soweit sie den hat, da irgendwie mit reinbringt. Zum Beispiel, in welche Art der Entwicklung machen wir? Also was wir oder was sozusagen wir als Christen oder die Kirche dann viel anderen Vereinen auch überlassen hat. Ja? Also zum Beispiel dafür zu kämpfen, dass es eben eine Variante der App ist, die nicht missbraucht werden kann. Ne? Oder sehr viel schwieriger missbraucht werden kann oder so. Oder meintest du sowas in die Richtung?
Ja, meinte ich. Ich will noch mal kurz eingehen auf das, was Roman gesagt hat, weil das würde ich nämlich tatsächlich auch so sehen. Also wir suchen ja immer nach Technologie, die eigentlich dem Gemeinwohl dient, die jetzt eben nicht sozusagen in der aktuellen Situation sind technische Entwicklungen meistens irgendwie kapitalgetrieben, also dienen in erster Linie wirtschaftlichen Zielen oder staatlicherseits dienen technische Innovationen überwiegend der Überwachung und der Kontrolle. Wir sind eigentlich, sozusagen, das predigen wir oder wünschen wir uns aus der digitalen Zivilgesellschaft eigentlich, dass es Technologieprojekte gibt, die eben ja den technologischen Fortschritt oder ja technische Innovationen in den Dienst eben von Gemeinwohl stellen, von Solidarität stellen. Und ich finde schon, dass man das auch sozusagen, man bekommt mit der App eine Möglichkeit, in die Hand, ganz praktisch Nächstenliebe zu praktizieren, indem man eben andere schützt. Das wird durchaus in der Kommunikation oder in der Werbung für die App auch deutlich gemacht. Da wird natürlich nicht das Stichwort Nächstenliebe benutzt. Genau. Aber insofern finde ich das erstmal grundsätzlich ein gutes Projekt. Die entscheidende Frage ist dann eben, wie ist es ausgestaltet? Genau, Chris, wie du gesagt hast, ich finde, hätten die Kirchen, wir ohnehin in allen netzpolitischen Debatten eigentlich ein großes politisches Gewicht, das sie mit in die Debatte bringen könnten, um eben dafür zu sorgen, dass eine möglichst Privatsphäre schonende, nicht hackbare, also ja, geht ja auch um Sicherheit und ja, halbwegs missbrauchssichere Form hergestellt wird. Und nun hat es an der Stelle auch ohne die Kirchen geklappt. In vielen netzpolitischen Debatten klappt es eben nicht, dass sich die digitale Zivilgesellschaft da durchsetzen kann mit eben genau solchen Forderungen, auch denen nach Open Source, der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit von Technologie. Und da bräuchte es eigentlich ja mehr politisches Gewicht. Und ich finde, die Kirchen, wenn man sich die Veröffentlichungen anguckt, beispielsweise der evangelischen Kirche, wir haben mit der EKD-Synode 2014 eine Kundgebung dazu verabschiedet. Wertemäßig steht da schon total viel drin, was jetzt auch bei dieser App beispielsweise beachtet wurde. Wobei mit der Transparenz hat es die Kirche, glaube ich, nicht so. Aber es fehlt halt die Übersetzung in das konkrete Lobbying. In anderen politischen Fragen, die ja auch sozial, also gerade auch in sozialethischen Fragen, und das sind ja eben technologiepolitische Fragen letztendlich auch immer, bringt sich die Kirche ein, auch in umweltpolitischen Fragen und so weiter, aber da eben nicht.
Genau, das hatten wir auch schon öfter mal kritisiert, also zum Beispiel auch in der Folge, wo wir uns mit Open Source beschäftigt haben. Also wir haben da auch ein bisschen auf die Finger bekommen. Also es gibt, hast du ja auch schon angedeutet, ne, es gibt auch innerhalb der Kirche oder von Christen und Christinnen in Deutschland auch Leute, die sich damit beschäftigen. Also wir gehören ja irgendwie auch dazu. Aber irgendwie fehlt so ein bisschen, ja, da fehlt noch irgendwie was. Ne? Also kann man irgendwie noch mehr machen. Also du warst ja mal in den Synoden auch zur Digitalisierung. Also willst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also hast du irgendwie, ist das ein Unverständnis? Ist das eine aktive Blockade oder hängt die Kirche einfach hinten dran? Also gibt es da irgendwas, was man konkret angehen kann? Also vielleicht auch als Christ oder Pfarrerin vor Ort oder so?
Also zumindest in der EKD-Synode 2014, die eben den Schwerpunkt hatte, Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft, so hatten wir es genannt, das war ein großer kollektiver Lernprozess, würde ich mal sagen, die gesamte Synodentagung, der auch total gut war, der an manchen Stellen natürlich frustrierend ist, wenn man eben darüber diskutiert, ob jetzt nicht doch Face-to-Face-Kommunikation die wahre Form ist und die dem Christentum am nächsten seiende Form ist, weil man irgendwie die leibliche Nähe braucht für Kommunikation, oder ob es nicht auch vernünftige Gemeinschaften wie viel Wert digitale Gemeinschaften eben oder Gemeinden eigentlich auch Gemeindeleben sein kann. Da haben wir viele Debatten drum geführt. Ich habe das Gefühl, was diese Frage kann und muss Kirche auch im Netz sein angeht, hat die evangelische Kirche oder haben die evangelischen Kirchen einen guten Weg gemacht in den letzten Jahren tatsächlich. Gerade eben auch, also ohnehin gibt es immer schon die vielen Leute, die Aktiven, die Einzelkämpferinnen oder auch die gemeinsamen Kämpferinnen, die sich irgendwie auf Twitter unter digitale Kirche versammeln und diskutieren. Aber eben die Institution ist da auch auf dem Weg. Viele Landeskirchen haben sich Digitalstrategien gegeben. Die EKD-Synode hat die Einrichtung einer Stabsstelle Digitalisierung im EKD-Kirchenamt beschlossen, die jetzt den Prozess koordiniert. Die EKD-Synode hat einen Innovationsfonds für kirchliche Tech-Projekte sich gegeben und so weiter. Da geht es aber eigentlich immer nur um das, wie kann Kirche im und mit dem Netz und in der digitalen Gesellschaft funktionieren, und eigentlich so gut wie nie um die politischen Fragen. Und da würde ich sagen, ist noch ein richtig großer Übersetzungsbedarf.
Genau, also das war immer das, was wir so ein bisschen, oder was ich so ein bisschen kokett immer mit, ja, die Kirche macht halt jetzt irgendwie ein paar Instagram-Accounts oder so, oder macht jetzt ein bisschen Twitter, und dann denken sie, sie haben halt irgendwie die neue Welt des Internets verstanden. Also ich finde es schon hoffnungsvoll, dass ein bisschen was passiert, aber man muss der Kirche, glaube ich, schon ankreiden, dass wie in vielen anderen Themen auch, sie halt irgendwann mal raffen, dass es wichtig ist, wenn die meisten es schon verstanden haben oder zumindest die Leute, die sich damit beschäftigen. Und das kann man, glaube ich, schon auch einfach als Kritik formulieren, dass man sagt, es funktioniert halt nicht, dass sie irgendwann sagt, ja, ist vielleicht doch eine ganz gute Idee, ne? Mit Umweltschutz, ja, oder was auch immer. Also, ja.
Und es bräuchte gerade jetzt, wenn wir nochmal wieder auf die App kommen, bräuchte es ja eigentlich auch, die Debatte ist ja nicht vorbei, sondern geht weiter, eben genau um die Frage, wie wird die App eingesetzt? Wird irgendwo Zwang ausgeübt? Zum Beispiel Arbeitgeber, die verlangen, dass Menschen sich die App installieren und irgendwie sozusagen als so eine Art Unbedenklichkeitsnachweis, die ArbeitgeberInnen das zeigen, was passiert mit den Leuten, die auf ihrer App angezeigt bekommen, dass sie einen Risikokontakt hatten oder Risikokontakte hatten, aber trotzdem weiter zur Arbeit gehen müssen, weil sie einfach den Job brauchen oder weil der Arbeitgeber ihnen nicht freigibt und so weiter. Das heißt also gerade auch der Blick auf die Effekte von so einer Technologie, die sozialethischen Fragen, welche Auswirkungen hat das auf marginalisierte Gruppen beispielsweise, auf die Leute in prekären Arbeitsverhältnissen und so weiter. Das sind ja Dinge, wo die Kirche eigentlich einen originären Zugang hätte. Wo sie ja eigentlich eine super Möglichkeit hätte oder wo es auch einen Bedarf gäbe, da hinzuschauen.
Das heißt, das ist auch so ein bisschen der Fokus wieder, oder? Sorry, Roman. Also das ist ein bisschen der Fokus. Also wie in vielen Bereichen, dass die Kirche eben nicht aus dem Blick, dass es nicht so sehr darum geht, wir machen jetzt eine möglichst gute Regel für alle und da ist die Kirche dabei. Also klar, das ist auch ein Teil davon, aber sich eben dann, also ja, ich will es auch gar nicht abwerten, also es ist ein wichtiger Teil, dass sie eben auch kämpft dafür, für gute Gesetze, auch netzpolitisch und so weiter, also allgemein, jetzt nicht nur Corona-App-mäßig, und dann sich eben auch wieder den Einzelnen zuwendet, ne? Also dass man halt sagt, wie unterstützen wir das, wie weisen wir darauf hin über solche Diskreditierungen oder Ausgrenzungen oder sowas, ne? Gerade vielleicht auch von Armen oder Randgruppen oder sowas.
Ich habe eben vor kurzem darüber gelesen, also das, was eben angesprochen wurde, diese Reflexion auf die ethischen Folgen, Beispiel der App, das wurde von einer Arbeitsgruppe an der Uni Stuttgart von Studenten dann reflektiert unter dem Stichwort Value Map. Ich weiß nicht, ob ihr davon gelesen oder gehört habt, dass sich dort eben eine kleine Arbeitsgruppe gebildet hat, um genau diese Fragen zu stellen, wenn wir die App einführen, also bevor die App natürlich entwickelt wurde das eben durchdacht, wenn wir sie einführen, was geschieht mit den Einzelnen in der Situation, wenn das Ding jetzt rot anzeigt, was für psychologische Effekte, was geht da in Menschen vor, also wie reagieren sie, welche Ängste bekommen sie, welche Folgen würden sie sich stellen, wo kann ich eben Beratung suchen, eben im Falle der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Situation. Das wurde schon reflektiert und das ist interessanterweise eben von Studenten und nicht, also es scheint in dieser Debatte nichts von den Kirchen oder ja von den Kirchen eingegeben worden zu sein, was mich doch verwundert, denn
aber waren solche Fragen, TheologiestudentInnen?
Nee, das waren habe ich nicht explizit gelesen, dass das Theologiestudenten waren. Aber hier wäre ja eine große Lücke und die geht ja nicht nur jetzt, die ist ja nicht geschlossen, weil die App entwickelt ist, sondern solche Folgen zu reflektieren und abzuschätzen, Studien vielleicht dazu anzustellen. Das wäre ja auch im Rahmen des Theologiestudiums oder vielleicht auch kirchlichen Engagements ja durchaus gang und gäbe oder das ist der richtige Ort, wo man das eben reflektiert.
Ja, unbedingt. Auch über die sozialethischen Fragen hinaus, finde ich, gäbe es ja auch noch andere theologische Anknüpfungspunkte. Also wie in bei vielen technologischen Innovationen ist ja auch diese Tracing-App begleitet worden und auch teilweise immer noch von so großen Heilsversprechen. Ne? Also die Erwartung, dass Technologie gesellschaftliche Probleme löst oder gänzlich löst. Das, was man eben ja als Solutionism oft kritisiert, technische Lösung für so, ne? Genau, und das finde ich ja auch, fände ich ja eigentlich, ich frage, ja, also ich finde es spannend, ich sehe da sozusagen eine als Nicht-Theologe denke ich, das muss doch irgendwie TheologInnen auch reizen, darüber nachzudenken, wenn eben Technik als Heilsbringer gefeiert wird. Und es könnte auch, es könnte aber auch eine sinnvolle Funktion sein, die Kirchen dann in der öffentlichen Debatte einnehmen, indem sie auch den Fokus darauf lenken, okay, was kann Technik leisten und was nicht sozusagen, also auch so ein bisschen die Narrative entzaubern und so ein bisschen Entmythologisierung betreiben, was sich ja zumindest die akademische Theologie auch oft auf die Fahnen schreibt, so wie ich es von außen sehe. Oft ist es aber einfach nur entweder Ignoranz oder blanke Ablehnung, so aus so einem Unwissen, aber aus so einer total uninformierten Information heraus. Ich sage immer ich sage häufig bei Vorträgen, die ich im kirchlichen Rahmen halte, um sozusagen so ein bisschen zu motivieren oder zu inspirieren, auch was Kirchen treiben könnten. Solange ich das Internet nur aus der FAZ kenne, würde ich auch verteufeln, das bringt nur Schwierigkeiten mit sich. Und deshalb braucht es aber eben ja auch innerkirchlich die Debatten darum, aber es braucht eben natürlich auch das Know-how, also damit man das auch wirklich in solchen Debatten mitmischen kann.
Genau, das habe ich auch immer gerade gedacht. Das ist auch irgendwie auch ein Bildungsding, aber jetzt nicht im Sinne von schlau und nicht schlau, sondern einfach von vielleicht auch Interesse oder Ablehnung. Also ich glaube schon, dass die Geisteswissenschaften, dass es irgendwie denen so ein bisschen, also die sagen vielleicht, okay, ich war noch nie gut in Mathe, also ich mache jetzt irgend so ein Klischee auf, ne? Und jetzt gibt's endlich mal was, wo ich auch gut bin oder so, und das möchte ich dann nicht mehr oder so. Oder ich studiere irgendwie was Geisteswissenschaftliches, damit ich damit nichts mehr zu tun habe, mit diesem ganzen Technikzeug, weil das lehne ich eigentlich ab oder so. Kommt man dann auch immer in so einen komischen Kreislauf, also es wird nicht so extrem sein bei den meisten Leuten, ne? Aber dass man dann halt denkt, ja, ich studiere auch Theologie oder mache irgendwas anderes Geisteswissenschaftliches, weil ich eben eine Ablehnung habe und weil ich eben eigentlich weiß, das kann nicht eine Erlösung sein oder so. Das steht ja auch gar nicht unbedingt zur Frage. Also die wenigsten Leute sehen, glaube ich, Technik als Erlösung, auch wenn es das natürlich gibt. Aber wenn man sozusagen da irgendwie auch Bildung schafft oder irgendwie auch Bock drauf generiert, sage ich mal, ne? Also ich glaube schon, dass es viele ProfessorInnen gibt, die halt sowas auch verweigern. Also an meiner Uni, ich studiere ja Theologie nebenbei, so aus Spaß. Ich habe vorher auch einen technischen Studiengang gemacht. Das ist schon 10 Jahre her. Natürlich war da alles digital, alle Noten und so weiter. Und jetzt renne ich im Jahr 2020 mit irgendwelchen Scheinchen, irgendwelchen Leuten nach Unterschriften hinterher oder so. Das ist jetzt nur so ein banales Ding, aber ich glaube schon, dass das auch verweigert wird, ne? Und dass es da eine Verantwortung gibt, auch von den ganzen Dozierenden. Jetzt nicht einfach nur lass mal alles per E-Mail schicken oder irgendwelche Faxen, sondern dass man eben sich wirklich damit beschäftigt, was es da gibt, was es auch politisch und theologisch mit der Welt macht. Und das ist genau, glaube ich, auch ein Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben, weil wir genau das gesehen haben, dass es halt viel zu wenig Schnittmengen da halt irgendwie gibt. Ja. Vom Einzelnen bis hin zur Politik, ne? Oder großen Kirchen.
Was man an der Technik aber schon beobachten kann, ist ich will es mal so ausdrücken, ihr Sog in alle Bereiche vorzudringen. Vielleicht hat das ja auch etwas mit Religion zu tun, also einen religiösen Charakter bei der Technik, was wir eben bei der Corona-App sehen. Also es wäre eben es wäre heute undenkbar, wenn es dazu keine Corona-App geben würde. Also sozusagen der Status, das, ne? Ja, es würde heute ja auch verlacht werden, wenn die Methoden, wie sie früher eben waren, eben da rennt einer mit einem Zettel durch die Gegend und fragt, mit wem du alles Bier getrunken hast, wenn das der Standard wäre. Also heute ist der Drang der Impetus, die Probleme auch technisch zu lösen, so stark, dass wir uns dem gar nicht entziehen können.
Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt das Problem, sondern auch eine Naivität, oder? Also ich bin zum Beispiel froh, dass wenn ich ins Restaurant gehe, man muss ja momentan diese Zettelchen ausfüllen, ne? Also ja, von dann bis dann war ich da und hier ist meine Telefonnummer. Ich bin froh, dass das Zettel sind, ne? Und dass ich nicht irgendwie auf einer Handy-App das eingeben muss, wo ich ja nachher genau weiß, die werden es so hart verkacken. Ja? Die werden sich irgendeinen Dienstleister eingekauft haben, der möglichst billig ist, der meine Daten jetzt wahrscheinlich irgendwo zu Amazon geschickt hat. Ja? Also da bin ich echt froh drum. Und das ist ja auch eine Debatte, die halt zu kurz kommt, ne? Weil es dann wieder diese, ich glaube, es gab mal eine politische Bezeichnung der Piratenpartei, so die Post-Privacy-Leute, ja, oder so, die halt irgendwie sagen, ja, lass halt einfach jetzt, warum machen wir eigentlich unsere Bundestagswahl nicht bei Facebook oder so, ja, und jeder vernünftige Mensch, der muss die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also das ist das, was ich auch wieder meinte, es geht nicht darum, ja, wir nutzen jetzt alle ein bisschen die coolen neuen Apps und so, sondern es geht darum, wirklich ein Verständnis zu haben, was dahinter auch passiert. Und ich glaube, dazu muss man auch kein Nerd sein, also man muss vielleicht auf Nerds hören, aber es gibt ja durchaus auch, gerade in Deutschland, Leute, die da einfach ein Bewusstsein für haben, auch wenn sie vielleicht nicht technisch die Elite sind oder so, ne, sondern die einfach sagen so, ja, es ist schon ein Problem, das und das und das oder ja. Also ich glaube, das Problem ist auf jeden Fall da und wir müssen irgendwie gucken, irgendwie dahin arbeiten oder wir tun es ja auch mit dem, was wir machen, dass die Kirchen gerade da vielleicht auch da eine theologische Perspektive drauf haben und da irgendwie...
Man gibt ja eine Chance aus der Hand, wenn man sich da eben nicht mit auseinandersetzt, weil die Frage ist ja nicht, ist ja heute ja eben nicht mehr Technologie ja oder nein, oder irgendwas mit Daten machen, ja oder nein. Du kannst nicht in der digitalen Gesellschaft leben, ohne dass du Daten erzeugst, sondern es geht eben darum, die Systeme so zu gestalten, dass sie eben, das ist ja immer, ich spotte da manchmal so ein bisschen drüber, in jeder kirchlichen oder in fast jeder kirchlichen Podiumsdiskussion, wo es dann irgendwie um Ethik und Digitalisierung oder KI geht, einigt man sich am Ende darauf, dass irgendwie die, nicht der Mensch der Technik dienen soll, sondern die Technik dem Menschen irgendwie dienen soll. Wow. Ist ja richtig. ist ja auch richtig. Damit genau das stattfindet, muss man eben Technologie gestalten. Und dazu muss man sich eben in diese Aushandlungsprozesse begeben. Und ich finde, die Tracing-App ist dann eben eigentlich ein gutes Beispiel dafür, und mit Vorbildcharakter eigentlich, so würde man sich das vielleicht nicht unbedingt den Staat, aber für öffentliche Technologieprojekte wünschen, dass eben, dass es Open Source ist, dass ExpertInnen angehört werden, dass es eben die risikoärmste Variante ist, sowohl was die Datensicherheit angeht, als auch was den Schutz der Privatsphäre, den Schutz vor Missbrauch durch staatliche Stellen oder andere angeht und so weiter. Das ist ja ein Ergebnis von einer Debatte. Und deshalb finde ich, können wir eigentlich aus dieser Corona-App-Geschichte eine Menge lernen.
Ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall für alles, was wir in Deutschland gemacht haben am Ende, ein super positiver Outcome. Open Source, gut gemacht, ja. Dezentraler Standard und so. Es zeigt aber natürlich auch, ich habe es am Anfang ja schon mal lamentiert, es gibt noch so ein paar Sachen, wo man die Finger in die Wunde legen muss. Ne? Also warum sind wir A, so wahnsinnig abhängig von einem privaten Unternehmen in den USA? Ist halt immer schön, solange die was Gutes machen. Ne? Also in dem Fall haben die vielleicht die Politiker gezwungen, was Dezentrales zu tun, aber es ist ja trotzdem nicht demokratisch legitimiert. Ne? Also wenn jetzt die Bevölkerung in Deutschland sagen würde, finde das aber blöd, die würden es halt einfach trotzdem durchziehen. Also dass man auch irgendwie solche Sachen reflektiert und eben jetzt auch nicht zu politischen Schnellschüssen kommt, ne, gibt ja auch irgendwie seltsame Varianten, wie man das dann steuern kann, mit irgendwie einfach lass alles sperren, was aus dem Ausland ist oder so. Aber das ist eine Debatte, die wir halt auch führen müssen. Und ich glaube auch, wo es die auch für theologische DenkerInnen Relevanz haben oder die sich ja irgendwie ihr Gewicht in die Waagschale werfen sollten oder irgendwie sowas. Ja. Also macht das.
Klar. Finde ich total richtig. Einer der wichtigen Punkte ist jetzt ja kein Geheimnis oder nichts Neues, aber es macht's nochmal sehr deutlich, die Abhängigkeit eben von einigen wenigen großen Technologiekonzernen, die, man muss es sich ja eben so vorstellen, die eigentlich Infrastrukturen bereitstellen. Früher sind Infrastrukturen in staatlicher Hand gewesen, aber die Betriebssysteme, die Server, die Cloud-Server und so weiter, die Plattformen, das sind ja digital-soziale Infrastrukturen eigentlich für unser digitales, soziales Leben. Und ich werde jetzt nicht sagen, verstaatlichen ist die Lösung, aber an manchen Stellen gibt es eben ein großes Problem mit der Machtkonzentration, die damit einhergeht, wenn es nur wenige
Firmen gibt. Genau, aber das Schöne ist ja bei Software, dass es ja eben eine Alternative gibt zu dem alten, machen wir es jetzt privat oder machen wir es verstaatlicht, sondern dass wir eben mit zum Beispiel Open Source Möglichkeiten haben, sowas auch mit privaten Firmen zu gestalten, auch von Staat, also ne, so und Vertrauen zu machen, was darüber hinausgeht. Also man könnte quasi einen dritten Weg einschlagen, vielleicht kann man so darüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, umso wichtiger, dass man das dann eben auch politisch und theologisch sicherlich auch dann irgendwie verfolgt. Weil wir eben das erste Mal wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit oder in der Geschichte des Kapitalismus die Möglichkeit haben, uns nicht nur zwischen Kapitalismus und Planwirtschaft zu entscheiden, sondern es gibt halt eben diesen Weg, wo man sagen kann, ja, es gibt auch Methoden, wie verschiedene Akteure auf einer Vertrauensbasis, Open Source, Public Domain, GPL, ne, irgendwie zusammenzuarbeiten. Okay, ja. Dann, ich glaube, wir haben alles... Nicht alles, das ist natürlich ein unerschöpfliches Thema, aber wir müssen langsam zum Ende kommen, sagen wir es so. Vielleicht lassen Sie mal kurz zusammenfassen, was jetzt so unsere Thesen oder Ergebnisse waren. Also mir fällt ein, Vertrauensschaffung durch Open Source und dezentrale Sachen, super gute Sache. Es zeigt aber auch Abhängigkeiten, externe Abhängigkeiten, zum Beispiel nach Google und Apple, die wir so auch als deutscher Staat nicht in unserer Gewalt haben. Wir haben theologisch über Nächstenliebe nachgedacht und sind vor allem dann dahin gegangen, dass die Kirche und auch die ChristInnen da mehr Verantwortung übernehmen müssen oder sollten oder das.
Beziehungsweise jetzt durch diese Technik überhaupt die Möglichkeit haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn erst die so programmierte App bietet ja die Möglichkeit, dass ich durch eigenes Handeln, durch eigene freiwillige Daten, Aushändigung sozusagen, eine Verantwortung für das Gemeinwohl fürs Gemeinwohl übernehmen kann. Denn wenn das zentral geregelt ist, dann habe ich diese Verantwortung nicht, dann wird mir das oktroyiert sozusagen von oben. Also A, habe ich die Möglichkeit dadurch und kann meine Verantwortung nutzen, und B, stärkt genau diese Variante, das so zu tun, mein Bewusstsein, oder kann stärken mein Bewusstsein fürs Gemeinwohl, dass ich als Einzelner Schutz anbieten kann oder Schutz gewähren kann für meine Mitmenschen, indem ich eben entsprechend handle. Vielleicht hätten wir ja auch noch irgendwas Negatives, oder? Wo liegen die Risiken?
Ja, auch in den nächsten Wochen und Monaten muss man eben, also gerade jetzt genau hinschauen, welche Effekte, nicht erwünschten Effekte hat die App, beispielsweise eben im Arbeitskontext. Das ist, würde ich sagen, sollte Aufgabe eben auch sein für Christinnen und Christen, da hinzuschauen, wo wird sie missbraucht, wo werden Leute unter Druck gesetzt, die App zu benutzen oder preiszugeben, was passiert mit Leuten, die, es gibt auch eben eine Debatte darum, die Grünen haben beispielsweise einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eben klar regeln würde, dass Leute, sobald sie von der App benachrichtigt worden sind, bis zum Ergebnis eines Tests, den sie bekommen haben, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass natürlich auch Leute, dass das Ganze nur funktioniert, wenn Leute auch getestet werden, wenn genug Testkapazitäten vorhanden sind, wenn sie eine Benachrichtigung bekommen, aber dass Leute eine Lohnfortzahlung bekommen beispielsweise, dass man ohne Probleme sich dann auch, die Achtsamkeit dann auch wirklich umsetzen kann, weil das ist eben die Möglichkeiten dazu sind natürlich unterschiedlich verteilt, wenn ich eben dringend den Job brauche, wenn ich Angst habe, den Job zu verlieren. Genau.
Was natürlich auch noch eine, das ist jetzt eher spekulativ nach vorne gerechnet, was sein könnte, ist, wenn die Infektionszahlen extrem steigen, dass die App dann dauerrot leuchtet. Was ist dann sozusagen mit den seelischen und psychologischen Effekten auf die einzelnen Menschen? Also wie setzt es einem zu, wenn ich ständig benachrichtigt werde, du bist jetzt in einem Risikogebiet oder du bist jetzt jemandem begegnet, der infiziert war? Braucht man da nicht auch kirchlicherseits vielleicht psychologische, seelsorgerliche Beratung auch einfach? Das kann ja sein. Also wir wissen natürlich nicht, wie das Ganze sich entwickelt, wie es reagiert, aber das wäre ja ein mögliches Szenario jedenfalls.
Ja, das macht ja noch das riesengroße Fass auf. Wie geht man dann als Kirche seelsorgerlich mit diesen Themen um? Also das ist auch ganz, ganz schwierig. Also wie kann ich weiter Seelsorge machen, wenn ich es nicht machen darf, ne? Oder manche Arten nicht mehr machen darf und so. Aber genau, das müssen wir vielleicht ein andermal besprechen oder in einer anderen Debatte.
Ich hätte noch einen Punkt, den wir jetzt gar nicht mehr so stark debattiert haben, weil es ja natürlich die dezentrale, die datenschutzfreundliche Variante geworden ist. Aber natürlich ist es zumindest, hätte diese App auch ein Privacy-Issue sein können. Und insofern ist es natürlich auch immer eine Frage nach Seelsorge, Beichtgeheimnis oder unabhängig davon überhaupt das Recht auf Unverfügbarkeit oder das Recht auf ein Geheimnis zu haben, nicht verfolgt zu werden, als Grundvoraussetzung dafür, dass man die Persönlichkeit frei entfalten kann, sozusagen als Teil der Menschenwürde. Das ist jetzt in dieser Debatte zum Glück nicht mehr so relevant gewesen, aber es wäre auf jeden Fall auch könnte auch ein kirchlicher Anknüpfungspunkt sein.
Ja, aber es macht umso deutlicher, also wie wichtig es eigentlich war, also dass es eben diese Debatte gab und dass die auch Erfolg hatte und es zumindest nicht der Worst Case geworden ist, den man da so hatte. Das kann man, glaube ich, wirklich nicht genug betonen, und leider, wie bei so vielen Sachen, hat die Kirche hier nicht das Gewicht merklich in den Ring geschmissen. Also kann man, glaube ich, schon so festhalten. Ne? Also hatten wir ja vorhin auch drüber geredet.
Ja.
Oder, ja. Als Abschlussfrage können wir nochmal kurz jeder erzählen, ob er diese App denn jetzt benutzt und warum oder warum nicht.
Ich habe sie auch schon mehreren Freunden meiner Mutter installiert. Das heißt, wenn da jetzt doch Schindluder mitgetrieben worden ist, dann bin ich richtig sauer. Nicht nur wegen mir, sondern weil ich sie eben auch anderen Leuten, die mich darum gebeten habe, installiert habe, eben älteren Menschen. Genau. Ich habe sie eben aufgrund der Tatsache, dass sie so gestaltet ist, dass das System so gebaut wurde, wie es wurde, dass eben viele Leute den Code gecheckt haben. Ich habe aber gleichzeitig schon gemerkt, als ich neulich Leute getroffen habe am Wochenende, habe ich quasi vorab gefragt, habt ihr eigentlich die App, oder habt das sozusagen so halb im Scherz, aber zur Voraussetzung für das Treffen gemacht. Ja. Bin ich also schon nur halb im Scherz, muss ich gestehen. Also von daher, Ja, kann man, muss man sich natürlich auch selber an die eigene Nase fassen, was jetzt, ja, man soll, auch ich habe eigentlich, fand es im Nachhinein doof, dass ich dann Leute irgendwie gepressured habe, dazu diese App zu installieren, weil am Ende muss natürlich jeder selber wissen und jede, genau, aber
das ist ein schöner Punkt, also hier schimmert sozusagen ein bisschen die Stigmatisierung durch, also es könnte auch sein, dass diese App als Kennzeichen wahrgenommen wird und wer sie hat, ist safe und so, und das ist jetzt sozusagen der Schlüssel zur neuen Begegnung und sowas. Ist ja nur Spekulation. Ja. Also ich nutze sie auch, und zwar aus zwei Gründen. Einmal bin ich ja sowieso sehr begeistert davon, neue Technologien zu nutzen. Deswegen war auch der kleine Reiz da drin, einfach mal zu gucken, wie das funktioniert und wie das läuft. Und zweitens habe ich auch natürlich eine Verantwortung für meinen Nächsten, also für die, gerade speziell für meine Familie. Also ich will natürlich, dass meiner Mutter und anderen es gut geht. Und da ist es wichtig für mich einfach zu wissen, dass ich auch irgendwie vielleicht ein Stück weit sicherer bin. Naja, also genauso wie ich die Maske anziehe. Das ist für mich, das geht für mich eben um den Schutz der anderen. Also zwei Gründe. Aber ja, was mich tatsächlich tierisch genervt hat, ganz kurz, ist wirklich diese Kopplung an die Standortbestimmung. Für mich völlig unnachvollziehbar, aber ja, so ist es auch.
Ja, du hast ein Android dann?
Ja.
Ja, das war auch das, was für mich kaputt gemacht hat. Also ich benutze sie nicht, weil ich kein iPhone habe. Also meine momentane Empfehlung ist für die iPhone-Leute, ja, installiert ihr euch ruhig. Das sieht recht gut aus. Auch wenn wir da natürlich der Teil, den Apple programmiert hat, der ist auch nicht Open Source, aber die scheinen es richtig gemacht zu haben. Und bei Android sage ich mir halt, ja gut, wenn du eh deinen Standort die ganze Zeit anhast, ja, installiere sie ruhig, es ändert sich nichts. Aber wenn du da halt irgendwie Google nicht vertraust, dann kann ich dir ja leider nicht mit gutem Gewissen empfehlen. Also dass es halt einfach schon gut sein wird. Ich persönlich kann sie nicht nutzen, weil ich benutze ein Google-freies Android. Und momentan ist die App noch auf dieses Framework angewiesen, was von Google kommt. Das heißt, ich kann es technisch nicht verwenden. Es gibt ein paar Leute, die das versuchen nachzuprogrammieren oder dass es auch in den Open-Source-Teil von Android übergeht. Aber deswegen kann ich es momentan nicht benutzen. Ich finde es aber ansonsten auch empfehlenswert, wenn eben dieses Problem mit Google nicht wäre. Also ich hoffe, das wird noch nachgebessert. Ansonsten würde ich es auch mehr Leuten empfehlen. Also ja, das ist so ein bisschen mein, ja, das war leicht frustrierend für mich, weil man geht natürlich daran, vorher wird gefragt, hey, du als Nerd, und ich habe die ganze Zeit gesagt, es sieht echt gut aus, ich glaube, das wird was, und dann muss man doch wieder ein Stück zurückrudern und sagen, ja, okay, Google hat dann eben diese Standortkopplung gemacht und das ist jetzt nicht ganz problemlos, vor allem, wenn du eben vorher darauf geachtet hast, dass dein Standort aus ist und so weiter. Ja. Ja, schön. Vielen Dank, Ingo, dass du da warst. Wir haben uns gefreut, dass das alles so gut geklappt hat. Ich hoffe, ja, ihr könnt auch alle was mitnehmen. Ja, ein bisschen einig waren wir uns vielleicht ab und zu, aber ja, wir haben halt recht, ne? Was sollen wir machen? Ja,
zum einen recht, zum anderen haben wir aber auch die kritischen Aspekte ja besprochen. Also so ist es nicht, dass wir nur einheitsbrei geredet haben.
Genau. Also, wie immer, gebt uns gerne Feedback per E-Mail info@netztheologen.org. Schreibt uns oder folgt uns bei Twitter und Instagram @netztheologen und ja, lasst uns einfach wissen, ob wir was verpasst haben, ob ihr unserer Meinung seid, ob ihr findet, das war alles kompletter Bullshit. Genau, folgt Ingo Dachwitz, der ist auch bei Twitter. Guckt auf netzpolitik.org, die machen super gute Arbeit. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao. Macht's gut.